Es ist schön, wieder hier zu sein. Für alle, die mich vielleicht nicht kennen, das ist komplett okay. Mein Name ist Felix Padur und ich komme aus Marburg und arbeite für den EC-Verband und darf den gemeinsam mit der Johanna Schwarz leiten. Und mit diesem Raum hier verbinde ich Mitgliederversammlungen, mit dem daneben Mitarbeiterversammlungen, aber zum Gottesdienst war ich in diesem Raum hier noch nie. Das ist richtig, richtig schön. Gebürtig komme ich nicht aus Marburg, sondern eigentlich aus dem Sauerland. Wer von euch kennt das Sauerland? Oh, okay, da muss ich eigentlich nicht viel über das Sauerland sagen. Aber ich sag so gerne was über das Sauerland. So, ich sage immer, da gibt es mehr Kühe als Menschen. Da gibt es Bäume, da gibt es Wiesen, da gibt es Bäche, da gibt es wenig Arbeit. Da komme ich her. Und je mehr ich im EC West hier in der Gegend unterwegs bin, merke ich, als Sauerländer denkt man eigentlich, man ist so einzigartig, man ist so besonders wie kein anderer in Deutschland so. Aber ich merke, der Vogelsbergkreis ist gar nicht so anders. Also nicht nur, was die Kühe angeht, sondern auch was die Werte angeht, was das Verhalten angeht. Ja, da, wo ich herkomme, wenn Menschen dich fragen, du triffst sie irgendwo auf der Straße beim Spielen oder wenn die merken, du bist in so einem Alter, so 10, da könnte man eigentlich schon arbeiten, da fragen die dich so, wer bist du denn? Und die wollen nicht wissen, mit wem ich verwandt bin oder so, die wollen vielleicht meinen Nachnamen hören, um zu wissen, in diese Clique kann ich dich ungefähr einsortieren, so. Aber eigentlich wollen sie wissen, wo du arbeitest. Und deswegen sagt man nicht so, ich bin Felix Padur und so, sondern genauso wie ich gerade auch angefangen habe, ich bin Felix und ich arbeite da. Und dann weiß man, okay. Je nachdem, was dann für eine Firma gesagt wird oder für einen Job gesagt wird, weiß man so, der hat eine gesicherte Zukunft. Oder so nicht. So, je nachdem, wo man arbeitet. Und bei mir hat das wirklich angefangen, ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem mich unterhalten, wann ich so meinen ersten Job hatte und da hatte ich mit 9. So, das dürfte keinem sagen, es wird auch nicht aufgenommen, glaube ich, oder so. Ne? Aber so mit 9 haben wir bei uns in der Familie angefangen zu arbeiten. Für ein christliches Unternehmen, deswegen war es überhaupt kein Problem, weil alles war für Jesus. So. Und Stück für Stück hat man immer mehr Jobs angefangen. Und je mehr Jobs du hast, desto mehr hast du irgendwie so einen Stand gehabt. So. Es ging gar nicht so darum, was für Noten du in der Schule hattest, solange die Leute gesagt haben, solange er einen Job hat, ist auch kein Problem. Man hat so ein bisschen so eine Identität aufgebaut darum. Und man ist mehr und mehr darüber definiert worden, was du eigentlich tust, was du eigentlich machst, wo du schaffst. So. Bei uns im Dorf gab es Alkan. Das war so eine große Firma, die haben viel mit Aluminium gemacht. Wir wohnen so kurz vom Ruhrgebiet, deswegen wurde viel Aluminium und sehr viel Stahl bei uns bearbeitet. Und da wurde immer gesagt, wenn du bei Alkan arbeitest, dann hast du eine Zukunft, dann hast du es geschafft. Und dann war kurz vor meiner Erzieherausbildung 2008, 2009 Wirtschaftskrise in Deutschland. Und Alkan hat fast zugemacht. Und so viele Menschen bei uns nicht nur in der Familie, sondern auch bei uns in der Gemeinde haben ihren Job verloren. Und ich habe das erstmal gemerkt, so dieses Identität über das, was du schaffst, über das, was du tust, über das, wo du anpackst, über das, was du machen kannst, geht nur solange du das kannst. Und ich habe so viele Männer gesehen, hauptsächlich die Männer bei uns in der Gemeinde, die daran kaputt gegangen sind. Die waren vorher so, bei uns sagt man so, gestandene Männer. So, ja, die sind gerade durchs Leben gelaufen, haben klare Ansagen gemacht und waren in der Gemeindeleitung. Und auf einmal hatten die keinen Job mehr, so montags bis freitags. Und ich habe gemerkt, die sind immer stiller geworden. Weil die irgendwie dachten, aber ich bin ja nichts mehr. Das Schlimmste, was du dir im Sauerland vorstellen kannst, ist, dass du arbeitslos wirst. Weil du dann nichts mehr bist. Weil du dann nichts mehr hast, worüber du dich definieren kannst. Du hast keinen Firmennamen. Du hast keine Berufsbezeichnung. Du kannst sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmechatroniker. Aber jetzt, sieht es schlecht aus. Wir wissen ja alle, gerade in Deutschland oder so. Ne, solche Sachen sagt man dann. Ich glaube, und das ist mir ganz wichtig, sich über seine Arbeit zu definieren, ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Arbeit ist ein großer Teil von dem, was wir tun. Du darfst dich nur nicht komplett darüber definieren. Und gefährlich, und das beobachte ich sehr viel in Deutschland, gefährlich wird es, wenn du dieses Verhältnis mit in deine Gottesbeziehung mit reinpackst. dann wird es richtig schief. Dann wird es richtig, richtig schief. In der Predigt heute geht es um einen Text, der wurde schon ein paar Mal genannt. Wir haben sogar auch Ergänzungen zu diesem Bibeltext gerade vorgespielt bekommen. Es geht um diesen Text, der anfängt mit: Und Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Und wir alle wissen, was jetzt kommt, richtig? Oder wer kennt diese Geschichte? Der verlorene Sohn, da wo ich aufgewachsen bin, heißt es der verlorene Sohn. So, ne? Wir kommen nachher auf den Punkt, ob es wirklich stimmt, dieser Titel. Aber wir alle kennen diese Geschichte. Diese Geschichte, die, wo es vermeintlich darum geht, dass ein Junge einen großen Fehler macht. Und das ist das Narrativ, das ist die Erzählung, die wir erzählen, richtig? Wir sagen, boah, der haut einfach ab. Wie böse ist der denn? Fakt ist, das war nichts Schlimmes. Das war nicht schlimm. Das war typisch. So, weil es war klar, der ältere Sohn übernimmt den Hof. Das heißt, irgendwann, früher oder später, ist der Jüngere gegangen und hat einfach einen neuen Hof aufgemacht. Oder hat irgendwo gearbeitet. Ganz normal. Was nicht normal war, und das ist das, wo man in der Bibel genau gucken muss, ne? So diese kleinen Wörter, ist, dass er weit weggeht. Das war das Problem. So, ja, möchtest du nichts mehr mit deiner Familie zu tun haben? Du bringst Schande über deine Familie. Weil es zeigt, irgendwas stimmt da nicht. Warum gehst du so weit weg? Hast du was falsch gemacht? Das war das Problem. Nicht, dass er weggeht. Sein Problem ist dann noch geworden, dass er einfach nicht mit Geld umgehen kann und das Geld verschleudert hat. Ja, sein Bruder vermutet, wie das ausgesehen haben kann. Fakt ist, er hat es irgendwann weggehauen. Und dann, irgendwann kommt obendrauf noch etwas, was er nicht beeinflussen kann. Und das ist eine riesen Hungersnot. So wie die Wirtschaftskrise 2008, 2009 im Sauerland. Was kann ich dafür? Aber es passiert. Und er rutscht so richtig ab. Als Sohn, egal ob jüngerer oder älterer Sohn, eines Landwirtes, der sich sogar noch Diener leisten kann, also der wirklich mehrere Angestellte hat, war er in der Nahrungskette, wenn man es so sagt, weit oben. Nicht ganz oben, aber ziemlich weit oben. Und irgendwann, lesen wir in Lukas 15, ist er bei den Schweinen. Und das ist nicht mehr weiter oben. Das sind dreckige Tiere. Und der ist richtig nah dran. Der darf sogar nicht mal deren Essen essen. So, also da sind wir jetzt angekommen. So. Und dann erinnert er sich, selbst die Leute, die bei meinem Papa gearbeitet haben, die hatten es besser als ich gerade. Und dann geht er zurück mit dem Ziel, nicht Sohn zu sein. Er denkt gar nicht daran, sich wieder in diese Kategorie einzusortieren, sondern er sagt so, hey, wenn ich jetzt zurückgebe, es gibt so Momente, wo er diesen Text so übt, wenn ich zu meinem Papa gehe oder zu meinem Vater gehe, dann werde ich Folgendes sagen, ich bin es nicht würdig, aber kannst du mich bitte aufnehmen als ein Tagelöhner, als ein Mitarbeiter auf deinem Hof? Und wir erleben dieses ja, fast schon romantische Bild. So in jedem Film wird das so richtig mit so einer richtig schönen Musik unterlegt werden, dass der Vater ihm entgegenkommt. Der wartet nicht so, ja komm, lass dich mal kommen. Komm du mal angekrochen, mein Kind. Und dann will ich hören, was du zu sagen hast. Nee, das ist nicht das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters ist, dass er sich lächerlich macht, als Adamant anfängt zu rennen und seinem Sohn entgegenrennt, ihn umarmt. Und wir haben gehört, wie schön diese Umarmung anscheinend war. Und dann stellt er ihn wieder her, bevor der Sohn seinen ganzen Text aufsagen kann. Er fängt an damit, aber den ganzen Text bekommt er nicht hin. Und Jesus sagt, so ist euer Vater im Himmel. Das kennen wir, richtig? So, oder? Das ist so das Typische, was wir kennen. So. Aber kurz Pause. So. Weißt du, dass Gott so mit dir umgeht? Ich finde das irre bewegend. Egal, wo du herkommst, egal, wie weit du bist von ihm entfernt, egal, wo du dich vielleicht verrannt hast, egal, wo irgendwas, wo du das Gefühl hast, so, boah, da bin ich irgendwann mal falsch abgebogen, was soll ich jetzt schon machen? Da sagt diese Geschichte so, ja, was sollst du machen? Geh den Schritt auf ihn zu und er rennt dir entgegen. Das ist das, was wir hier lernen. Dass egal, wo du bist, egal wie weit du von Jesus weg bist, Gott, der Vater, dich immer wieder aufnimmt. Warum? Weil er alles das ist, was wir gerade gesungen haben. Alles das stimmt. Weil er gut ist und gütig ist und voller Gnade ist und voller Liebe ist. Und er es feiert, wortwörtlich in dieser Geschichte, er es feiert, wenn verlorene Kinder wieder zurückkommen. Er liebt es und er feiert es. Das ist das, ich glaube, dann explodiert förmlich sein Herz. Wer es nicht feiert, ist der andere Sohn. Und ich danke dir für dieses wunderbare und sehr intime mit hineinnehmen und auch ergänzen von dem, was so in dem Kopf passiert sein könnte. Ich möchte uns das mal konkret vorlesen. Lukas 15, 29, da gibt es dieses Gespräch zwischen dem älteren Sohn und dem Vater. Der ältere Sohn regt sich so sehr auf, der ist so emotional, der geht ja gar nicht zur Feier rein, aber der ist so laut, dass der Papa das mitbekommt und er rauskommt. Er wieder seinem Sohn entgegenkommt. Er wieder diesen Schritt macht. Und er ihm begegnet. Und dann haben sie dieses Gespräch. Und ich finde, das ist eins der traurigsten Gespräche im Neuen Testament. Der ältere Sohn sagt, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Ich habe doch alles richtig gemacht, ey. Was willst du? Ich habe alles gemacht. Deine Gesetze, deine Gebote, ich habe alles gehalten. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben. Nicht mal einen Ziegenbock. Der andere hat das Mastkalb bekommen, das für die besonderen Feste. Aber er hat nicht mal einen Ziegenbock bekommen, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Er nennt ihn nicht mal seinen Sohn. So weit ist es. So tief ist da in ihm drin, was verheert ist. So tief ist diese Abgrenzung zu dem, der wiedergekommen ist. Und jetzt kommt die Reaktion des Vaters. Und die ist besonders. Und wir müssen ganz genau aufpassen. Kind, sagt der Vater. Er sagt nicht, ältester Sohn, bester Mitarbeiter, harter Kämpfer, der anpackt, der einen Job hat, der so richtig mitarbeitet, auf den ich mich immer verlassen kann, sondern er sagt, Kind. Das ist das, wie Gott uns anspricht. Das ist der erste Blick, den Gott auf uns hat. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Eines der tiefen Geheimnisse Gottes, die wir nur verstehen, wenn wir ihn als Vater und uns als Kinder verstehen. Alles, was er hat, gehört auch uns. Ich wohne in Marburg in so einer Lebensgemeinschaft zusammen mit Freunden. Und seit 2 Jahren haben, zwei von denen sind verheiratet, mit denen ich zusammen wohne, und die haben ein Kind aufgenommen. Und dieses Kind verhält sich ganz genauso. Sei es das Handy von meinem Mitbewohner oder ihre eigenen Spielsachen oder der Autoschlüssel oder sein Fahrrad oder ihr Fahrrad, alles ist ihrs. Warum denn auch nicht, oder? Das gehört Papa. Papa ist mein Papa. Das heißt, alles, was ihm gehört, im Grunde gehört es auch mir. Sie muss manchmal noch ein bisschen Umgang damit lernen und das Handy kommt hoffentlich erst, wenn sie 15 ist, so. Aber dieses Grundverständnis von dem, wir sind doch alle hier eins. Und darin gehört auch alles, was ihm gehört, auch mir. Der Vater in Lukas 15 redet weiter. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, er versucht ihn daran zu erinnern, du bist mein Kind und er ist genauso wie du mein Kind, er ist dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Als ich christlich groß geworden bin, ich bin katholisch groß geworden bei uns im Dorf im Sauerland, aber egal, ob katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox sogar auch, so, ne, du kommst nicht um diese Geschichte drum weg. Die wird immer erzählt. Und sie wird mir immer erzählt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Mittlerweile denke ich mir so, welchen Sohn meint er mit diesem Titel? Eigentlich sind es 2 verlorene Söhne. Der eine verliert sich in der bewussten Entscheidung, wegzugehen, in der Entfernung zu seinem Vater, und der andere verliert sich in einem zutiefst kaputten Bild seines Vaters. Der ist zwar richtig nah dran und doch nicht nah dran. Der ist zwar richtig nah dran und trotzdem verloren. Und das zeigt uns diese Geschichte. Der ältere Sohn hat jeden Tag Zugang. Ich stelle mir das so vor, der hat so richtig gut, der hat wie so ein Sauerländer Junge, der hat alles richtig getan, ey. Morgens schon so die Engelbert-Strauß-Hose an zum Frühstück. Und dann wird beim Frühstück schon mit so einem Zettel gewartet, was gibt es jetzt alles zu tun, was kann man jetzt alles machen, was kann man alles abhaken. Und abends nach der Arbeit wird dann gesagt, guck mal hier, Papa. Stark, oder? So. So ein bisschen so, ich möchte ja im Vogelsbergkreis auch gerne auf den Fuß treten, so, aber so ein bisschen, deswegen gehe ich auf Sauerland, so ein bisschen so wie die Christen im Sauerland, die Gott so sagen, so guck mal hier, ich habe heute Morgen stille Zeit gemacht. Guck dir das mal an. Und ich habe sogar ein ganzes Kapitel in der Bibel gelesen. Vorgegeben wird mir ja die Losung, aber ich nehme ein ganzes Kapitel. Und wo heute Sonntag ist, nehme ich zwei. Heute war ich sogar im Gottesdienst und ich arbeite im Teamkreis mit. Was sagst du? Bist du stolz? Und dann kommt da so ein Typ, bei uns in der Nähe gibt es eine Stadt, die heißt Lüdenscheid. Und in Lüdenscheid habe ich gehört, da gibt es Drogenabhängige. Habe ich nur gehört. So. Und da habe ich gehört, dass einer von denen Jesus kennengelernt hat. Ne? Und dann haben alle gefeiert. Und dachte ich mir so, cool für den. Aber als ich mich auf so einer Jungschaft-Freizeit bekehrt habe, ne, hat da keiner so gefeiert. Muss ich jetzt drogenabhängig sein, damit man feiert, dass ich Jesus kennenlerne oder so? Kennt ihr diese Gedanken? Ja, cool, dass du dich jetzt bekehrt hast, aber jetzt musst du auch mal die Reise gehen. Jetzt musst du auch mal beweisen, ne? Also wir alle wissen das ja, wie anstrengend das sein kann. So, aber mach das erstmal, zeig mal, ob du es ernst meinst. So, diese Gedanken kommen dann alle hoch. Und ich denke mir so, am Anfang, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich mich eher mit dem jüngeren Sohn verglichen. Und dachte mir, boah, wie schön ist das, dass ich nach Hause kommen kann. Er meint das ernst. Aber irgendwann, so zwischen 20 und 30, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, habe ich mich so zu diesem älteren Sohn entwickelt. Jemand, der Gott beweisen möchte, dass er es ernst meint, dass er nicht so ist wie der andere. Um ihm zu zeigen, so, na, ich bin der, der wirklich nachfolgt. Und irgendwann bin ich verloren gegangen, obwohl ich all diese richtigen Sachen gemacht habe. In welcher Beziehung zu Gott bist du? Bist du jemand, der sich im Sein als Sohn oder Tochter findet? Oder bist du eher so eine Person, die sagt, so, ah, das mit dem Tun ist ein bisschen einfacher? Kann ich mich leichter, aber kann ich mir selbst Sicherheit geben, dass Gott es mich auch wirklich annimmt, weil ich tue ja so viel? Findest du dich bei Gott, wenn du Gott siehst, wenn du dich mit ihm unterhältst, sind das so Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Gespräche oder eher so eine Art Dienstgespräch, wo man so abklärt, was ich jetzt noch machen muss, damit er zufrieden ist? Das ist eine ganz offene Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in Deutschland durch unsere Kultur eine Tendenz darin haben, uns gerne über Arbeit zu definieren. Und das auch in unseren Glauben mit reinfällt. Ich habe uns ein paar Indizien mitgebracht. Okay? Sehr theoretisch bis jetzt und jetzt wird es sehr praktisch. Woran könntest du erkennen, ob du dich bei Gott an einem, also als eher in so einer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung siehst oder in so einer Vater-Kind-Beziehung? Ich habe mal ein paar Sachen beobachtet bei einem Menschen, den ich ziemlich gut kenne. Bei mir selber. So. Arbeitnehmer, bin ich zwar nicht mehr, aber war ich mal, Arbeitnehmer fragen nach drei Dingen. Belohnung, Auftrag und Feierabend. Und ich glaube, in der Beziehung zu Gott, wenn du ihn als Arbeitgeber siehst, fragen wir genau danach aus. Belohnung, der erste Punkt. Ganz oft habe ich schlechte Tage. So, also es gibt so Tage, wo was passiert und ich denke mir so, warum? Ich habe doch heute Morgen gebetet. Diese eine Krise, die geht nicht weg, obwohl ich jetzt gerade Bibel lese. Wie verrückt. Warum passiert mir das? Sollte ich nicht ein bisschen mehr Segen bekommen, ein bisschen mehr Belohnung bekommen, als die Menschen, die dir nicht folgen? Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Oder ein Auftrag. Ich brauche eigentlich immer was zu tun. Wenn ich Gott sehe, frage ich so, was machen wir heute? Wen dürfen wir heute segnen? Wen dürfen wir heute sehen? Und so, das sind richtig schöne Begegnungen und richtig gute Anfragen an Gott. Aber es sollte nicht die erste Anfrage an Gott sein, sondern eher so, was hast du für mich? Wie siehst du mich? darf ich mich bei dir, und das klingt für uns Männer natürlich mega unattraktiv, darf ich dich mal umarmen? Darf ich mich mal so an deine Seite kuscheln? Darf ich mal einfach neben dir sitzen und du sprichst einfach nur gute Sachen über mich? Nee, ich bin eher so der Typ, der, lass uns mal, was haben wir heute vor, was machen wir heute? Also Aufträge. Und dann kommt der Punkt Feierabend. Und den finde ich richtig spannend. Weil es stimmt. Ich war Pastor in Bayern für 5 Jahre. Und manchmal hat so ein Monat ja nicht nur 4 Wochen, sondern 5, richtig? Und wir haben irgendwann beobachtet, dass unsere Monate, wo 5 Sonntage waren, der 5. Sonntag war richtig leer. Und irgendwann habe ich gefragt, Leute, was ist denn los hier? Also was, spielen wir ein Spiel, was ich nicht kenne? So, oder habe ich irgendwas nicht verstanden? Oder gibt es in der Bibel irgendwas über den 5. Sonntag oder so? Nee, und dann haben die Leute gesagt, nee. Aber wir dachten, wir gönnen uns mal einen freien Tag. Es sollte auch mal erlaubt sein, wenn ich nicht in Gottesdienst komme. Ich so, ja, das ist, natürlich ist es erlaubt, nicht in Gottesdienst zu kommen, aber der Gottesdienstbesuch ist ja nicht wie so eine Dönerkarte. Kennt ihr Dönerkarten? Oh, jetzt muss ich, also da, wo ich herkomme, gibt es Türkisches zu essen. Und wenn du da 10 von isst, bekommst du eine 11. frei. Super, richtig, richtig gut. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen manchmal den Gottesdienst so sehen, dass sie sagen, ich war jetzt 10-mal da, 11. habe ich frei. Und ich dachte mir, ja, aber dann hast du das System davon nicht verstanden. Es ist ja keine Bestrafung, also hoffentlich nicht für euch in den Gottesdienst zu kommen. Es ist ein Segen, wir können Gott dienen und einander dienen. Ja, einer von meinen Professoren hat immer gesagt, wenn wir uns nicht gefühlt haben, in den Gottesdienst zu gehen, hat er gesagt so, naja, ist ja wurscht, wie du dich gerade fühlst. Und es geht ja auch nicht um dich, sondern es geht um den anderen. Komm nicht in Gottesdienst, um zu überlegen, wie kannst du gesegnet werden, sondern wie kannst du andere Menschen segnen. Darum geht es im Gottesdienst. Alles andere könnte Gott auch zu Hause mit dir alleine machen. Dieses Feierabendprinzip. Vielleicht eins dieser Indizien. Jetzt kannst du aber dahin schauen, was für Indizien, was wir beobachten, wenn wir Gott als Vater sehen. Und da habe ich einfach, ich war 6 Jahre lang Erzieher, ich habe vorhin gesehen, auch eine Erzieherin hier, ich habe einfach darüber nachgedacht, hey, wie waren die Kinder im Kindergarten? Ja, und ich habe die Kleine bei uns zu Hause beobachtet und dachte mir so, einfach mal gucken, wie sind so gesunde Kinder, wie verhalten die sich ihren Eltern gegenüber? Und gesunde Kinder wollen Zeit, Nähe, Liebe und Geschenke. Und ich glaube, genau daran erkennt man auch Kinder Gottes. Zeit. Naja, also jetzt habe ich 10 Minuten stille Zeit gemacht, jetzt, das war's, oder? Wollen wir los, weil ich müsste jetzt auch los, so. Oder ist es so, ich stehe extra früh genug auf, damit ich ausgiebig Zeit mit Gott haben kann. Dass ich mich da drin verlieren kann und selbst dann nicht in Stress gerate. Die Kleine bei uns zu Hause, ne, wenn sie könnte und wenn wir ihr diesen Wunsch geben würden, immer. Die war immer, die wäre gerne bei mir oben zu Hause, in meinem Homeoffice und würde aber auch gerne mitarbeiten beim EC West. Stempeln. Oder ausdrucken oder bemalen oder so. Die wäre immer dabei. Immer ganz viel Zeit mit mir oder mit ihren Eltern verbringen. Und Nähe. Die macht keine Umarmungen auf Distanz. So, nee, ich weiß, dass du mich gern hast. Du musst mich jetzt nicht anfassen oder so. Nee, ist alles okay. Na, das sagt kein Kind, was gesund ist. Nee, die wollen ganz nah dran. Warum? Weil du dann nicht mehr nur weißt, sondern auch spürst, dass da jemand ganz nah an dir dran ist. So ganz nah an Gott dran, ne, da spürst du seinen Herzschlag. Ich glaube, es gibt nichts Heiligeres als Gottes Herzschlag. Am besten noch gesungen in Hebräisch. So ganz nah dran sein. Und dann zu erleben, dass Gott dich in deinen Wundern und in deinen Wunden sieht. Und nicht sagt so, ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu nah. Das ist ein bisschen eklig, wenn ich so genau hinschaue. Das sagt Gott nicht. Er hält es aus. Liebe, geliebt werden, ohne Bedingung, weil man Kind ist und man weiß, er ist Papa und hat mehr als genug. Mein Pastor in Marburg sagt immer, du kannst nicht genug von Gottes Liebe haben. Kannst nicht sagen so, oh nee, das reicht mir jetzt erstmal so. Nee, ich glaube, da gibt es immer noch mehr. Und dann kommt der Punkt mit den Geschenken. Weihnachten, jeden Tag. Aber man weiß, dass alles, was vom Vater kommt, ist gut. Vielleicht nicht direkt, aber final ist es immer gut. Egal, was er mir gibt, es mag manchmal vielleicht herausfordernd sein, aber es ist immer gut für mich. Und ich glaube, Kinder haben diese Sehnsucht, einfach so vor Gott zu stehen und zu sagen, was hast du? Was möchtest du mir geben? Und nicht so, wie ich das ganz oft kenne, so, ich zeige dir erstmal, dass ich es ernst meine, ich arbeite erstmal ein bisschen und dann kannst du mich dafür bezahlen, auf eine Art, sondern vorher schon. Was gibst du mir? Wie siehst du Gott und in welcher Beziehung bist du zu ihm? Eine Bekannte von mir hat das mal, diese Spannung zwischen diesen beiden Rollen, sage ich mal, mal richtig gut in einem Satz zusammengefasst, der ein bisschen länger ist, ein bisschen komplizierter. Eigentlich könnten wir mitlesen, aber ich spreche jetzt bewusst langsamer als vorher und lese uns den mal vor. In den letzten Jahren habe ich realisiert, dass der ehrliche Maßstab für die Qualität meines spirituellen Lebens das Gefühl ist, was ich habe, wenn ich es nicht tue. Fühle ich mich schuldig oder durstig? Und das hat bei mir sehr viel aufgedeckt. Woran erkennst du, in welcher Rolle du gerade bist? Wie du dich gerade verhältst? Woran erkennst du das? An dem Gefühl oder an deinem Verhalten, was in dir hochkommt, wenn dein geistiges Leben gerade nicht so läuft, wie du es eigentlich denkst. Wie es vielleicht eigentlich dein Standard ist oder wie du es dir eigentlich wünschst. Fühlst du dich schuldig, weil du Angst hast vor Strafen? Weil du denkst, oh, die Gottespolizei guckt gerade zu. Aber was denken die auch im Gottesdienst über mich? Dann gehe ich lieber nicht. Oder spürst du erst recht so einen Durst, wo du denkst, boah, ich war lange nicht mehr an der Quelle. Jetzt wird langsam mal wieder Zeit. Ich muss richtig, richtig viel trinken. Wie ist es bei dir? Ich muss ehrlich sagen, von meiner Prägung her, Gott als Arbeitgeber zu sehen, hat definitiv Vorteile. Hat definitiv Vorteile. Weil du das Gefühl hast, du hast ein bisschen mehr unter Kontrolle. Du kannst es so ein bisschen kontrollieren. Du kannst gucken, wie viel Bezahlung du bekommst oder wie wenig. Indem du dich halt voll eingibst, richtig? So richtig rein. Weil wir ernste Christenmenschen sind. Fakt ist aber, dass sich das Gott nicht von uns wünscht. Es ist zwar einfacher, aber dümmer. Die Geschichte aus Lukas 15 zeigt uns zwei verlorene Menschen. Eine Person, die in die Entfernung geht, sich selbst in sich selbst verliert, in dem Wunsch, anderen Menschen irgendwie Anerkennung zu geben oder Anerkennung zu bekommen, und dann landet sie auf dem Boden der Tatsachen und hat diese Vermutung, selbst in der Nähe meines Vaters wäre es besser als hier. Deswegen geht diese Person wieder in die Nähe und merkt, die zwei, drei Schritte, die sie gegangen ist, den Rest rennt Gott. Und wir lernen von der anderen Person, die zutiefst verloren ist, obwohl sie ganz nah dran ist. Die riecht Gott. Die riecht den Vater. Die lebt beim Vater. Und ist trotzdem verloren. Hat es nicht verstanden. Da ist irgendwann was kaputt gegangen. Wo siehst du dich? Das Interessante ist, ich habe zwischendurch mal kurz gesagt, wir haben ja über den verlorenen Sohn gesprochen, ne? Dieser Geschichte, Lukas 15. Und man spricht mal von dem jüngeren Bruder. Aber faktisch ist, wenn wir die Bibel lesen, geht das gesamte Narrativ dieser Geschichte, also die ganze Erzählstrang dieser Geschichte, eigentlich Richtung des Verhaltens vom älteren Bruder. Ich dachte mir, hey, was hatte ich denn früher für Bibellehrer? Das ist ganz interessant. Und dann endet Jesus diese Geschichte. So ein bisschen so, als wenn er sagen würde, so, jetzt zu dir. Wo sind wir? Ich möchte dir sagen, es ist, und ich komme jetzt zum Abschluss, es ist zutiefst anstrengend. Und kostet dich Schweiß und Schmerzen. Das ist ein bisschen komisch, das zu sagen als 37-Jähriger zu Menschen, die vielleicht doppelt so alt sind wie ich. Aber Fakt ist, es wird sich richtig viel Schweiß und Schmerzen kosten, von einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zu einem Kind-Verhältnis zu kommen. Weil du immer wieder zurückrutscht. immer wieder zurückfällst. Aber es lohnt sich. Das heißt, egal ob du hier bist und das Gefühl hast, boah, eigentlich bin ich auf Distanz gegangen, oder du bist hier und merkst, du bist eigentlich ganz nah, aber das Herz Gottes hast du schon lange verloren. Es gibt Hoffnung, wieder zurückzukommen. Und es ist eine wunderschöne Hoffnung. Es ist die einzige Hoffnung auch, die wir haben, ehrlich gesagt. Auf Leben, was wirklich echt ist. Und ich möchte dir jetzt einfach ein paar Sekunden lassen, einfach mal so ganz entspannt für dich, das kurz einmal durchzugehen. Ah, was hat er gesagt? Woran erkenne ich so ein Papa-Kind-Verhältnis? Und woran würde ich so ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis erkennen? Gott liebt es, wenn wir uns in seinem Reich einsetzen. Aber die erste und wichtigste Berufung deines Lebens ist es, die Kind Gottes zu sein. Wie sieht das bei dir aus? Ich lasse uns kurz Zeit und dann bete ich mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es ganz oft gar nicht so viel braucht, um zu verstehen, was du eigentlich dir für uns wünschst. Ich bitte dich, schenk uns ganz viel Ehrlichkeit, zu entdecken, wo wir gerade stehen. Und dann so eine richtig tiefe Freiheit, je nachdem, wenn wir auf Entfernung sind oder in der Nähe verloren sind, einen Schritt auf dich zuzumachen. Du versprichst uns, dass du auf uns wartest, dass du an der Tür klopfst, dass du der gute Hirte bist, dass du die Wahrheit bist, das Leben bist. Danke, dass du das alles für uns hast. Amen.